Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Und schauen Sie noch fern, klassisch mit Nachrichten um 19 oder 20 Uhr und Spielfilm um 19:45, oder streamen Sie schon und gucken, was Sie wollen, wann Sie wollen, oder beides irgendwie dazwischen? Unser visueller Medienkonsum und wie er sich verändert hat, ein Thema heute in Medias Res. Außerdem schauen wir auf FIMI. FIMI, das steht für Foreign Information Manipulation and Interference, also Manipulation und Einmischung ausländischer Informationen oder kurz Desinformation aus dem Ausland. Ein Problem, um das sich nun eine Regierungsstelle kümmern soll. Vorher aber sprechen wir über Erinnerungskultur aus aktuellem Anlass. Modemagazine, das waren immer und sind bis heute Orte für meist junge, schöne Frauen, Models. Umso größer ist die Aufmerksamkeit, wenn damit gebrochen wird. So wie gerade in der deutschen Ausgabe der Vogue, deren neues Cover ebenfalls eine wunderschöne Frau ziert. Nur ist die 102 Jahre alt, Margot Friedländer, mit weißen Haaren und in leuchtend rotem Mantel, freundlich lächelnd. Margot Friedländer, eine Jüdin. Ihre Mutter, ihr Bruder, beide wurden im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Sie überlebte den Holocaust, lebte danach in den USA, kehrte dann aber zurück nach Deutschland 2010 und tritt seitdem auf als das, was wir Zeitzeugen nennen. So wie etwa in diesem Interview in unserem Programm vor 5 Jahren, in dem sie über ihr Engagement an Schulen berichtet hat.
Ich merke immer, dass verschiedene Sachen, die ich sage, besonderen Eindruck auf die Schüler machen. Wenn ich auch sage, es ist, was war, war, das können wir nicht mehr ändern, aber es ist für euch jetzt, für eure Zukunft, dass sowas nie wieder geschehen darf. Ich will nicht, dass jemals einer von euch mit so etwas konfrontiert wird, was wir erleben mussten. Es ist alles für euch.
Doch sie werden weniger Menschen wie Margot Friedländer, die das Grauen der Shoah hautnah erlebt haben und davon berichten können. Weshalb es umso wichtiger wird, andere Wege der Erinnerung an diese Zeit zu entwickeln. Ein Thema, zu dem die Historikerin Alina Bothe am Selma-Stern-Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg forscht und die ich vor der Sendung gesprochen habe und das gefragt habe. Frau Bothe, Margot Friedländer auf dem Cover der Vogue, das erregt gerade auch im Internet, auf Social Media große Aufmerksamkeit. Wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist eine solche Aktion, ein solcher ja doch besonderer Medienauftritt?
Ich finde es einen sehr beeindruckenden Auftritt, weil er uns vor allen Dingen an die junge Margot Friedländer erinnert, die mit ihren Träumen und Wünschen da stand, die hätte Modedesignerin werden wollen, wenn nicht die Dinge ganz anders gekommen wären und sie die einzige Überlebende ihrer Familie gewesen wäre. Insofern, ich finde es einen beeindruckenden Auftritt, gerade in jetzigen Zeiten.
Und auch gerade, um jüngere Menschen zu erreichen?
Um jüngere Menschen zu erreichen, aber auch, um einfach die Allgegenwärtigkeit zu zeigen. Die Vogue wird, ja klar, von jüngeren Menschen gelesen, aber nicht nur. Der Auftritt ist ja so, dass er quer durch alle Medien rezipiert wird. Und ich denke, auch das ist das Entscheidende. Die Vogue wird damit kurzfristig zum Metamedium der Erinnerung.
Wir hoffen natürlich, dass uns Margot Friedländer noch lange begleiten wird, aber es wird der Tag kommen, an dem Sie, an dem andere Zeitzeugen nicht mehr leben werden. Wie sind wir darauf vorbereitet, wenn wir über Erinnerungskultur sprechen?
Bisher überlassen wir ganz viel der Last des Erinnerns den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die diese immer noch tragen und immer noch berichten. Hochbetagt aus ihren eigenen Erinnerungen. Ob wir gut darauf vorbereitet sind, da bin ich nicht sicher. Wir haben technisch viele Möglichkeiten. Viele der Zeitzeuginnen haben uns Interviews in unterschiedlichen Formaten hinterlassen. Aber es bleibt an uns, erstens zuzuhören und zweitens weiterzugeben und weiterzuerzählen.
Lassen Sie uns über die verschiedenen Formen, in denen wir diesen Zeitzeugen in der Vergangenheit ein Forum gegeben haben, in dem wir sie aufgezeichnet haben. Lassen Sie uns über die verschiedenen Wege sprechen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wir kennen alle die Terminals in Museen, in denen wir uns Audios anhören können. Es gibt aber sogar inzwischen Hologramme.
Genau, es gibt die sogenannten Hologramme, die über Spracherkennungssoftware funktionieren, bei denen es möglich ist, eigene Fragen zu stellen, und dann erkennt das Programm quasi die Frage und spielt die korrekte Antwort aus. Also auf die Frage, können Sie mir etwas über Ihre Familie erzählen, kann dann ein Hologramm antworten, ein Zeitzeugen-Hologramm, und zum Beispiel etwas über das Leben in Polen in den 1930er Jahren vor der Shoah berichten.
Das fußt dann auf dem, was tatsächlich auch diese Zeitzeugin, dieser Zeitzeuge eingesprochen, gesagt hat.
Das ist eine sehr, sehr aufwendige Technologie. Die werden über Tage aufgenommen und über Monate bzw. Jahre nachbearbeitet.
Sprechen wir über das, was möglicherweise eines Tages noch zusätzlich möglich sein wird. Wir erleben gerade eine KI-Revolution. Denken Sie, dass es auch eines Tages möglich sein wird, mit KI-Versionen von Zeitzeugen zu sprechen oder sie zu sehen, sie zu hören, quasi virtuelle Avatare echter Menschen, gespeist aus deren Interviews, die dann auf aber aktuelle Fragen antworten könnten?
Das ist eine interessante Frage. Also technisch ist das jetzt nicht mehr weit weg, dass das möglich ist. Wenn man sich das Visual History Archive der UC Shoah Foundation als Grundlage nimmt, 52.000 Interviews, damit die KI arbeiten lässt, dann wird es möglich sein, daraus unterschiedlichen Persona zu generieren, die dann Zeitzeugengespräche führen könnten. Inwieweit diese dann wirklich quasi passend auf Gegenwartsfragen antworten können, das ist, glaube ich, eher eine Frage für Menschen, die solche Programme schreiben, als für mich. Ich kann sagen, es ist gut vorstellbar, die KI mit 52.000 Interviews der UC Shoah Foundation arbeiten zu lassen. Die KI wird daraus Persona generieren können, mit denen man dann Gespräche führen kann. Inwieweit die Gespräche zwischen Person und KI oder Person und den jetzt aufgezeichneten Hologrammen quasi natürlicher sich als Gespräch anfühlen. Das, glaube ich, wird erst die Zeit und das Ausprobieren zeigen. Und ich denke, das ist ja auch das Entscheidende bei digitalen Technologien. Wir können uns relativ viel vorstellen. Wie es funktioniert, wissen wir erst, wenn wir es ausprobieren.
Und es ist ja dann die Frage, ob es wünschenswert ist und ob es wirklich so sein sollte, denn technischer Fortschritt und was da alles möglich ist auf einmal, das ist nicht neu. Und bereits vor Jahren warnte da in der Jüdischen Allgemeinen ein Erziehungswissenschaftler, wenn Zeitzeugen virtuell als Hologramme auftreten würden, damals ging es um Hologramme, seien Holocaustleugnung und Geschichtsverfälschung Tür und Tor geöffnet. Also die Frage, wie gefährlich ist, worüber wir hier gerade sprechen?
Das ist mit der gesamten Frage KI eine relevante Frage, weil wir ja natürlich tatsächlich nicht wissen, wie sich KI weiterentwickeln kann, wie KI auch damit arbeiten kann. Und stellen Sie sich die Persona eines Auschwitz-Überlebenden vor, der sagt, es hätte keine Gaskammern gegeben. Welche Wirksamkeit erreicht das? Aber, Gegenbeispiel. Der Auschwitz-Überlebende als Persona, gespeist aus 8.000 Interviews, der einen ganz beeindruckenden Bericht über Auschwitz liefert. Es ist mit einem Risiko verbunden und es wäre absurd, dieses Risiko nicht in Betracht zu ziehen. Aber Technologie auszutesten könnte auch dazu führen, dass es eine sehr positive Entwicklung ist.
Es gibt einzelne Initiativen, es gibt Interviews in Medien, wie das nun in der Vogue, es gibt Museen. Wie wichtig wäre es aus Ihrer Sicht, das einmal alles zu bündeln? Sie sprachen eben schon die Vielzahl der Interviews an, also eine Art zentralen Ort der Erinnerung zu schaffen.
Zentral. Das, was wir brauchen, wenn ich das jetzt mal fachlich ausdrücke, ist eine relationale Datenbank, in der sich sämtliche Interviews finden lassen. Wir können davon ausgehen, dass wir mehr als 100.000 Interviews mit Shoah-Überlebenden haben. Es ist aber unendlich schwierig, diese zu finden. Wenn sie nicht in einem der wenigen großen Archive sind, ist man lange am Suchen, und auch für Fachkolleginnen und Kollegen ist es oft eine sehr langwierige Arbeit, sie zu finden. Das hieße, wenn man diese Zentrale des Erinnerns hätte, 100.000 Interviews plus X zusammengebündelt, mit neuer Technologie erfasst, dann wäre ja auch was ganz anderes an Arbeit mit diesen Daten möglich. Und dann wäre es uns vor allen Dingen auch möglich, auf die meisten dieser Interviews zuzugreifen. Denn bei 100.000, seien wir ehrlich, die allermeisten werden nie angehört. Wenn wir aber sie bündeln und potenziell mit KI darüber zu arbeiten, dann können wir zum Beispiel sagen, ich hätte gerne sämtliche Berichte vom 18. Januar 1943 aus Warschau. Und hätte dann die Möglichkeit, tatsächlich basierend auf vielleicht 40, 50, 80 Erinnerungen, die sich in diesem ganzen Pool von 100.000 Interviews finden, einen ganz neuen Blickwinkel zu einem spezifischen Element der Geschichte der Shoah erforschen und schreiben zu können.
Margot Friedländer oder wie wir Erinnerungen bewahren können, wenn Zeitzeugen nicht mehr da sind. Alina Bothe war das vom Selma Stern Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und noch einmal kurz KI. Viele große Tech-Unternehmen kündigen zurzeit ja neue Software und neue Funktionen an, die mit KI, also mit künstlicher Intelligenz, funktionieren. Was dabei auffällt, diese Funktionen lassen nach der Ankündigung lange auf sich warten. Warum das so ist, berichtet Nils Dams aus San Francisco.
Ein Hinweis, der bei Presseevents großer Tech-Unternehmen zurzeit immer wieder zu hören ist: Later this year, also später in diesem Jahr. Funktionen werden groß angekündigt, verfügbar sind sie deshalb aber noch lange nicht. Drei aktuelle Beispiele. Apple hat viele neue KI-Funktionen auf seiner Entwicklerkonferenz vorgestellt. In der Regel werden Neuigkeiten mit der neuen Version des Handy-Betriebssystems iOS im September veröffentlicht. Viele KI-Funktionen werden bis dahin aber noch nicht fertig sein, berichten Insider dem Wirtschaftsdienst Bloomberg. Sie sollen erst in den Folgemonaten und auch erstmal nur auf Englisch kommen. Die KI-Firma OpenAI hat im Mai eine neue, emotionalere Stimme für seinen Chatbot ChatGPT angekündigt, die bis heute nicht verfügbar ist. Ein Grund für die langen Wartezeiten könnte der große Wettbewerbsdruck sein. Um im Gespräch zu bleiben und die hohen Erwartungen von Investoren zu bedienen, werden Funktionen angekündigt, die möglicherweise noch nicht ganz marktreif sind. Auch Microsoft verschiebt die großflächige Einführung der Suchfunktion Recall. Recall soll alle paar Sekunden den Bildschirm abfotografieren. Eine KI kann dann auf dieses Archiv aus massenhaft erstellten Screenshots zugreifen. Damit soll es einfacher sein, Informationen wiederzufinden. Microsoft reagiert damit auf Datenschutzbedenken. Die Funktion soll jetzt erstmal nur im kleineren Rahmen getestet werden.
Das Problem, die Herausforderung, auf die wir jetzt schauen, hat die Politik in Deutschland schon etwas länger erkannt. Dazu brauchte es nicht erst den Fall des AfD-Politikers Peter Büstron, der Schmiergeld aus dem Umfeld der prorussischen Propagandaplattform Voice of Europe erhalten haben soll. Es geht um ausländische Akteure, die versuchen, unsere freiheitlichen Werte, staatliche Handlungsfähigkeit und politische Prozesse zu untergraben. So definierte schon vor dem Fall Büstron, die Bundesregierung das Problem mit der gezielten Desinformation aus dem Ausland. Aber was tun? Johannes Kuhn über eine neue Regierungsstelle, die sich kümmern soll und über die nun gesprochen wurde, obwohl es sie schon etwas länger gibt.
Die zentrale Stelle zur Erkennung ausländischer Informationsmanipulationen ging bereits am 1. Juni in Betrieb. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt. Unter dem Dach des Bundesinnenministeriums arbeiten auch Mitarbeitende aus Auswärtigem Amt, Bundesjustizministerium und Bundespresseamt daran mit, mutmaßliche ausländische Desinformationskampagnen frühzeitig zu erkennen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser dazu am Mittag in Berlin.
Wir monitoren da auf technische Art und Weise, welche Desinformationskampagnen von außen über das Netz reinkommen. Man kann das ja technisch erkennen an verschiedenen Parametern, was wie eingespeist wird. und was wie verstärkt wird. Also das ist erstmal ein technisches Schauen, frühzeitig zu erkennen, welche Desinformationskampagnen von außen gesteuert werden.
Bei dieser technischen Beobachtung dürfte es sich um die klassische Netzwerkanalyse handeln. In der Europäischen Union wird dafür in der Regel das Open Source Disarm Framework verwendet. In den USA eine Software mit dem Namen Scotch. Die Programme können Zusammenhänge zwischen ähnlichen Social-Media-Postings herstellen und die Netzwerke dahinter abbilden. So wird zum Beispiel klar, ob die Botschaft einer ausländischen Regierung bei X in ähnlicher Form auch koordiniert und massenhaft über deutschsprachige Konten verbreitet wird. Das Auswärtige Amt veröffentlichte in diesem Zusammenhang Anfang Juni eine technische Analyse des sogenannten Doppelgängernetzwerks. Auf X hatten demnach Hunderttausende inauthentischer Accounts Millionen von Botschaften geteilt, in denen die Bundesregierung generell und vor allem die Unterstützung der Ukraine kritisiert wurde. Dabei wurde nicht nur mit Zitatkacheln, sondern auch mit Links zu Meldungen auf gefälschten Nachrichtenwebsites gearbeitet. Dort war dann davon die Rede, dass Stechmücken gerade ein neues, im Labor entwickeltes Virus verbreiten oder dass die Ukraine-Hilfen in Deutschland bald zu Hungersnöten führen. Hinter der Kampagne wird Russland vermutet. Im heute veröffentlichten Verfassungsschutzbericht ist Desinformation aus Russland ebenfalls wieder ein Thema. Diese habe seit der Ukraine-Invasion deutlich zugenommen und greife inzwischen auch vermehrt auf Influencer und Aktivisten zurück. Besonders Telegram habe sich zu einem wichtigen Verbreitungsweg für Desinformation entwickelt. In Bezug auf die Radikalisierung durch Extremisten wiederum werde TikTok wichtiger, so Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang heute in Berlin.
Wenn es um die Plattformen wie TikTok und Telegram geht, gibt es schon intensive Bemühungen auch einer Kooperation mit diesen Plattformen im Sinne, dass dort eben auch eine stärkere Kontrolle stattfindet. Wir sind da auf einem guten Weg, aber Tatsache ist natürlich, die Selbstkontrolle dieser Medien ist noch deutlich optimierungsfähig.
Ob die neue Stelle im Innenministerium mehr als ein netzwerkorientiertes Social-Media-Monitoring anbieten kann, erscheint angesichts der Ausstattung unklar. Derzeit sind dort 10 Stellen besetzt, 10 weitere sollen in den kommenden Monaten dazukommen. Welche Rolle mutmaßliche ausländische Desinformation bei der wahrgenommenen Verschärfung des Diskursklimas spielt, ist umstritten. So warnte jüngst der Bamberger Politologe Andreas Jungherr in einem Gespräch mit dem Science Media Center, alarmistische Berichterstattung über Desinformation habe Untersuchungen zufolge einen negativen Effekt auf die Demokratiezufriedenheit insgesamt.
Das heißt also, dass die Warnung und die stetige Berichterstattung, die rein alarmistisch ist und die Gefahren und die Kompetenzen betont, eben tatsächlich diese demokratieschädigende Wirkung hat, die wir den Desinformationen selber zuschreiben. Also wir können über Desinformation reden, ohne die Demokratie zu gefährden, aber wenn wir nur über Desinformation als eine Riesengefahr reden, die unsere Demokratie zerstört, dann leisten wir selber die Arbeit der Desinformatoren.
Zuletzt hatten sich Sorgen über eine massive Beeinflussung der Europawahl durch ausländische Desinformationskampagnen nicht bestätigt. Dies legen zumindest erste Auswertungen nahe.
Regierungsstelle gegen ausländische Desinformation. Ein Bericht von Johannes Kuhn war das. Amazon, Netflix oder Disney Plus, das sind nur 3 Streaming-Dienste auf dem deutschen Markt. Längst gibt es durch sie und durch andere ein riesiges Angebot für all diejenigen, die sich fragen, was sie denn nun schauen sollen. Und das scheint immer besser zu funktionieren, denn erstmals nutzen mehr Menschen ein Streaming-Angebot als öffentlich-rechtliche lineare Fernsehsender. Das hatte zuletzt die jährliche Studie des Hamburger Werbe- und Marktforschers Nielsen ergeben. Aber was sagen die Zahlen genau aus? Und was bedeuten sie für betroffene Sender wie die ARD? Kevin Barth berichtet.
Gut 3 von 4, 77% der Befragten nutzen mindestens einmal in der Woche einen Streamingdienst. Das sind so viele wie noch nie bei dieser Studie. Gleichzeitig verlieren die linearen, öffentlich-rechtlichen Angebote seit mehreren Jahren stetig. Sie liegen bei der wöchentlichen Nutzung nur noch bei 73%. Das liegt nicht etwa an den jüngeren Zielgruppen. Stattdessen streamen immer mehr Nutzende zwischen 35 und 69 Jahren. ARD-Chefredakteur Oliver Köhr überraschen diese Ergebnisse nicht.
Jede dieser Zahlen ist natürlich etwas, was einem ursprünglich mal linearen Fernsehanbieter wehtun muss. Aber deswegen sind wir ja auch kein rein linearer Fernsehanbieter mehr und wissen selber, dass wir durch die Erkenntnis dieser Zahlen jetzt einfach noch schneller werden müssen, das Programmangebot breiter zu machen in der ARD-Mediathek. Und das ist unser Ziel.
Alleine 250 Millionen Euro will die ARD in der nächsten Beitragsperiode in ihr Streaming-Angebot investieren. Wackeln dann feste Sendestrukturen, wie etwa die Tagesschau um 20 Uhr? Daran orientieren sich schließlich seit Jahrzehnten alle Fernsehsender.
Da bin ich mir schon sehr sicher, dass auf absehbare Zeit 20 Uhr und 20.15 Uhr die Zeiten bleiben, um die es sich drehen wird. Einfach weil da viele Menschen, und auch wenn sie älter sind und älter werden, dran gewöhnt sind. Und dann muss man eben das andere im Nonlinearen betrachten. Da ist es völlig unmöglich, mit Uhrzeiten irgendwelche Dinge zu setzen.
Auch deshalb setzt die ARD immer mehr auf ihre Mediathek, Stichwort Online First. Aus diesem Grund gibt es dort seit kurzem eine Rubrik für investigative Inhalte. Die richtet sich vor allem an junge Menschen.
Aber wie gefährlich ist Lachgas?
Wir haben auch einen Freund, der hat regelmäßig Lachgas konsumiert und jetzt mittlerweile sitzt er im Rollstuhl.
In Nachbarländern ist es verboten. Hier gibt's nicht mal eine Altersbeschränkung.
Wir laufen sehenden Augen in eine mittlere Katastrophe.
Inhalte konsumieren, wann immer es gerade passt. Wird der Live-Moment dadurch an Bedeutung verlieren? Der Mainzer Medienökonom Tanjef Schulz glaubt nicht daran, auch weil er feststellt, dass die Nutzenden weiterhin genau daran interessiert sind.
Und das versuchen auch die Anbieter weiterhin auch zu berücksichtigen. Bis hin dazu, dass dann auch schon wieder dieses auf einen Schlag sämtliche Staffelfolgen oder so zu veröffentlichen auch manchmal ein bisschen wieder zurückgenommen wird und man eben möchte, dass die Leute auch so gemeinsame Gruppenevents haben. Gerade auch wenn es eben um große Sportereignisse geht oder um politische Großereignisse, wird der Live-Moment auch im Zeitalter des Streaming Bestand haben, da bin ich sicher.
Oliver Köhr von der ARD möchte aber zumindest schon einmal dafür sensibilisieren, dass dem Programm Einschnitte bevorstehen. Die Herausforderung bestehe darin, mehr mit weniger finanziellen Mitteln zu machen.
Wir werden uns darauf fokussieren müssen, nicht zu viel für die gleichen Zielgruppen zu machen, sondern tatsächlich ein passgenaues Programmangebot so zu erstellen, dass wir alle Zielgruppen bedienen. Das wird an der einen oder anderen Stelle sicherlich nicht leicht und auch zu Diskussionen führen, aber es wird keinen Weg dran vorbeiführen, wenn wir das erreichen wollen, was wir uns über allem zugeschrieben haben, nämlich ein Programmangebot für alle zu machen.
Wichtig sei auch, eher größere statt kleinere Projekte umzusetzen. Vor allem im fiktionalen Bereich will die ARD so mit großen Streamern mithalten. In der aktuellen Nielsen-Studie geben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie mindestens einmal pro Woche ein Abo bei Amazon oder Netflix nutzen. Für Medienethiker Tanjef Schulz besteht darin auch ein Risiko des Streamings.
Die Anbieter, da ist das Problem, dass beim privaten Rundfunk, wie in Deutschland ja auch noch gefordert haben, rechtlich, dass da auch noch ein bisschen ein Mindestmaß an Informationsangebot da ist. Das wird natürlich durch Streaming-Angebote, die da von internationalen Konzernen kommen, völlig ausgehebelt. Das heißt, wer will, kann sehr gut sämtlichen Informationen ausweichen und sich nur noch auf Entertainment stürzen. Das ist vielleicht für eine Gesellschaft schon auch eine gewisse Gefahr.
Der Medienwissenschaftler Tanjef Schulz in einem Beitrag von Kevin Barth über mögliche Folgen und auch Gefahren sich verändernder Glotz- bzw. Sehgewohnheiten. Wen das aber gar nicht interessiert hat, weil sie heute Abend und grundsätzlich lieber zu einem Buch greift, gleich im Büchermarkt, gleich nach den Nachrichten geht es medienjournalistisch weiter, dann, wenn über die Grenzen der Literaturkritik gesprochen wird. Auch hier spielt Medienwandel eine Rolle. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei bleiben.